Liebe Freunde von KDV, viele von Ihnen haben sicherlich schon das Wort charismatische Erneuerung gehört. Aber ich nehme an, dass viele eigentlich auch sich gar nicht sehr viel darunter vorstellen können, um was es da eigentlich geht. Und ich darf Sie vielleicht am Anfang darauf hinweisen, denken Sie zurück an die ersten Jahre, Jahrzehnte der Kirche. Beide Jahrhundert. Die Kirche hat sich dort mit enormer Geschwindigkeit innerhalb weniger Jahre über Israel hinaus, Syrien, Türkei, Griechenland, Italien, ja schon im ersten Jahrhundert wahrscheinlich, dass einige bis Deutschland gekommen sind, die schon Christen geworden sind. Und wenn man fragt, warum konnte sich die Kirche so rasch ausbreiten, deswegen, weil diese Menschen vom Heiligen Geist erfüllt waren und weil sie nicht nur den Glauben verkündeten, sondern weil Jesus auch ihnen immer wieder gezeigt hat, dass er gegenwärtig ist und dass er mit ihnen ist und dass auffällige Dinge geschahen, Zeichen und Wunder, die die Menschen natürlich dann auch sehr verwundert haben, wie sie das gehört und gesehen haben. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass diese Menschen damals so vom Heiligen Geist erfüllt waren, weil ja Jesus vor seiner Himmelfahrt ausdrücklich gesagt hat, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft von oben erfüllt seid. Aber er hat ihnen auch gesagt, geht hinaus in alle Welt. Beides sollten sie tun. Aber zunächst warten, dass diese Kraft kommt. Und erst wenn diese Kraft da ist, dann sollten sie hinausgehen. Und deswegen haben sich damals auch die junge Kirche, die Apostel mit Maria und weiteren Gläubigen 10 Tage lang vom Himmelfahrt bis zu Pfingsten jeden Tag im Tempel getroffen, haben dort miteinander gesprochen, miteinander gebetet und um jene Gabe von oben gebeten, bis sie dann am Pfingsten mit Gewalt über sie hereingebrochen ist. Und in dieser Kraft und in dieser Gabe hat die junge Kirche all die Verfolgungen überlebt. Sie war ja in eine denkbar schwierige Situation gekommen. Es gab in Rom und in diesem ganzen Reichen des Altertums sämtliche Formen von Aberglaube, von Religion, von fremden Religionen, von Heidentum, von Okkultismus, Zauberei, Verbrechen, Sündhaftigkeit. Man kann sagen, diese damalige Situation ähnelt enorm derer, die wir heute haben. Bei uns heute, gerade auch in Deutschland, aber überhaupt in Mitteleuropa und in den zivilisierten Ländern, ja und in gewisser Weise auch in den Missionsländern. Das alles an denkbar Bösem und an falschem Esoterik und so weiter, was es alles heute gibt, dass das um unsere Menschen herum ist und ich glaube, man muss sogar noch sagen, der Satan hat heute einen Angriff gegen die Kirche gestartet. In der Kirche von außen, denken Sie an die Angriffe der Medien und an alle Blasphemien, die ständig über die Kirche hereinbrechen, aber auch von innen, dass er von innen versucht, die Kirche zu zerstören. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Herr diese kommende schwierige Situation vorhergesehen hat. Schon seit vielen Jahren, dass er wusste, was auf die Kirche zukommt. Und wir kennen ja auch die prophetischen Worte etwa einer Katharina von Emmerich, die auf die drohende Zerstörung der Kirche hinweist, auf die Kämpfe, die ihr bevorstehen. Oder wir wissen vom Leo dem 13., dass er in einer Vision diese Angriffe des Bösen gegen die Kirche gesehen hat. Dass er daraufhin jenes Gebet, was wir bis zum Zweiten Vatikanum am Ende jeder Messe gebeten haben, dass Gott den Satan vertreiben soll, heiliger Sankt Michael, treibe den Satan mit all den bösen Mächten hinab in den Abgrund. Dieses Gebet hat Leo der 13. eingeführt im Wissen und in der Vorausschau des Kommenden. Und es gibt eine ganze Reihe Leute und gab eine ganze Reihe Leute, auch Don Bosco und ähnliche, die solche schweren Kämpfe für die Kirche vorausgesehen haben. Jene Kämpfe, die wir heute so hautnah erleben. Und in diese Situation, weil der Herr wusste, welche Schwierigkeiten auf die Kirche zukommen, hat er beschlossen, eine Neuausgießung des Geistes zu geben. Und es ist sicherlich auch kein Zufall gewesen, dass Johannes, Papst Johannes der 23. zu Beginn des Konzils in seiner vielbeachteten Ansprache damals um ein neues Pfingstwunder gebeten hat, dass der Herr wirklich diese Neuausgießung des Geistes schenken möchte. Und gerade Johannes der 23. ist da ein Mann, der auch mit der Vorgeschichte des Ganzen in Verbindung steht. Und zwar hat es im Ende des 19. Jahrhunderts, so 1895 etwa, in Italien eine Nonne gegeben, die einen Heiliggeistorden neu gegründet hat und die vom Heiligen Geist angeregt mehrfach an den damaligen Papst Leo den 13. herangetreten ist. Er möchte doch um eine Neuausgießung des Heiligen Geistes in der ganzen Kirche beten lassen. Und zwar sagte sie, das 20. Jahrhundert müsse ein Jahrhundert des Heiligen Geistes werden. Und Leo der 13. hat tatsächlich die Anregung dieser einfachen Schwester, die da wiederholt an ihn geschrieben hat, hatte sie tatsächlich aufgenommen, hat damals einen Hirtenbrief über den Heiligen Geist geschrieben, dem ich bei meiner Doktorarbeit damals auch begegnet bin und der mich beeindruckt hat. Und er hat auch angeordnet, dass zu Beginn des neuen, des 20. Jahrhunderts weltweit in einer Novene um eine Neuausgießung des Geistes gebetet werden soll. Allerdings war er sehr bedrückt und Schwester Elena auch, dass das Echo in der Kirche auf diese Anregung so klein geblieben ist, dass so wenige sich diesem Ruf geöffnet haben und mitgebetet haben. Aber wie das oft so in der Kirchengeschichte ist, dieses Gebet und diese Aktion waren doch nicht fruchtlos. Und zwar fiel der Heilige Geist an einer Stelle neu zu brennen an, wo man es überhaupt nicht erwartet hätte und wahrscheinlich der Papst auch am allerwenigsten erwartet hätte damals. Nämlich genau zu Beginn des neuen Jahrhunderts, am 1. Januar 1901, hatten sich in Amerika, in Topeka, in der Stadt in Kalifornien, Gläubige getroffen, haben längere Zeit um eine Neuausgießung des Geistes auch ihrerseits gebeten und erlebten tatsächlich, als sich Leute hinknieten und sich die Hände auflegen ließen mit dem Gebet um eine Neuausgießung des Geistes, dass plötzlich jenes Phänomen wieder aufgetreten ist, was wir aus der Apostelgeschichte kennen, nämlich dass diese Leute, sie gehörten einer Freikirche an, dass sie anfingen, in neuen Sprachen zu beten. Und das hat Aufsehen erregt und es hat sich einige Jahre später fortgesetzt in einer weiteren Gemeinde in Amerika. Und aus dieser Bewegung heraus ist jene Gruppe der pfingstlerischen Freikirchen entstanden, die es ja bis heute in der ganzen Welt gibt und die auch eine enorme Missionstätigkeit entfalten und sich sehr stark in den letzten Jahren ausbreiten, auch bei uns hier in Deutschland, aber vor allem in Südamerika und in vielen Ländern der Erde. Und diese Bewegung des Heiligen Geistes hat dann etwa um 1950, 55 auf die evangelische Kirche, vor allem in den Vereinigten Staaten, übergegriffen, wo immer mehr Gemeinden anfingen, diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist zu machen. Und 1967, etwa um 1967 herum, auch in der katholischen Kirche, in der Universität in Notre Dame in den Vereinigten Staaten. Studenten hatten da ein Weekend gemacht, ein Einkehrwochenende und plötzlich in diesem Wochenende erleben sie eine Neuausgießung des Heiligen Geistes. Interessanterweise, eine ganze Reihe dieser Studenten kommt in einen Raum, fallen auf ihr Angesicht beziehungsweise fallen auf den Boden, spüren, hier im Raum ist etwas Unglaubliches, eine unglaubliche Gegenwart Gottes. Und die Leute, die dieses Wochenende erlebt haben, haben das später auch in einem Buch niedergeschrieben, wie ein neues Pfingsten. Dass also hier eine Konfession nach der anderen mit dieser neuen Erfahrung erreicht worden ist, mit dieser Neuausgießung des Heiligen Geistes. Auch das Vatikanum II, ich sagte vorhin schon, dass Johannes der 23. damals um eine neue Ausgießung des Geistes, um ein neues Pfingstwunder gebeten hat. Auf diesem Konzil sind damals auch Leute aus dieser pfingstlerischen Erfahrung dort gewesen, eingeladen worden als Beobachter des Konzils. Und einer von ihnen hatte direkt von Gott den Auftrag bekommen, er soll in der katholischen Kirche von der Erfahrung, der Neuerfahrung mit dem Heiligen Geist in ihren Freikirchen berichten. Und David Duplessis ist das gewesen, ich habe ihn selber später noch kennenlernen dürfen. Er war, wie die meisten seiner Mitbrüder damals, der Überzeugung, nur in ihren pfingstlerischen diese Erfahrung des Heiligen Geistes gemacht werden. Und eines Tages hatte er einen furchtbaren Unfall, musste wochenlang im Krankenhaus liegen, und im Krankenhaus hat Gott zu ihm ganz klar gesprochen, er möchte, dass alle Kirchen von dieser Erfahrung des Heiligen Geistes erfüllt werden. Und gegen den Widerstand in seiner eigenen Kirche ist er nach und zu seiner großen Verwunderung haben die Konzilsväter ihm tatsächlich zugehört, und er fand viele offene Ohren, und es war keineswegs jener Widerstand, mit dem er gerechnet hatte. Er war ganz erstaunt selber darüber, und ich habe ihn später auch in einer Konferenz in Rom sprechen hören. Wie gesagt, Gott hat diese Wege so geleitet, und auf dem Konzil selber gab es damals schon, also noch vor 1967, das Konzil hat ja da 62, 63 angedauert, gab es mal einen Disput, und zwar Kardinal Ottaviani, der Vorgänger von Kardinal Ratzinger in diesem Amt des Institution für die Glaubenslehre. Er hat damals gesagt, ja, zu Beginn der Kirche hätte es ja die Geistesgaben gegeben, die Kirche hat sie damals gebraucht, um sich ausbreiten zu können, aber Gott habe sie wieder zurückgenommen und die Kirche brauche die heute auch nicht mehr. Und wie das der Kardinal Zünens von Belgien gehört hat, von Brüssel, hat er in einer Gegenrede erklärt, nein, das stimme so nicht, der Heilige Geist sei in der Kirche nach wie vor am Werk, auch die gäbe es immer wieder. Und es sei auch in der Geschichte vorgekommen. Und weil Sühnens dafür so eingetreten ist, ist im Konzil tatsächlich schon von den Charismen die Rede gewesen. Charismen, und das Wort steckt ja auch in charismatisch, Charismen sind Gaben des Heiligen Geistes, die Gott schenkt, damit Menschen zum Glauben geführt werden können, damit Menschen den Weg zur Kirche und zum Glauben finden. Und diese Erfahrung hat also Kardinal Zünens verteidigt, und die ist auch in das Kirchenschema vom Konzil aufgenommen worden. Da heißt es, dass es schlichtere Geistesgaben gibt, die weniger nach außen sichtbar werden, und es gibt auch leuchtendere, und zu den Leuchteren gehören vor allem eben auch die, von denen der heilige Paulus im 1. Korintherbrief spricht. Die Gaben der Heilung, der Prophetie, der Sprachen, der Wunder, Erkenntnis, Weisheit und so weiter. Und da hat der Heilige Geist schon im Vatikanum II damals, mehrere Jahre bevor die katholische Kirche von dieser Bewegung erreicht worden ist, schon gesprochen. Und hinter all dem kann man eigentlich nur sehen, hier ist Gott am Werk gewesen und hier hat er etwas in Gang gebracht. Und das Erstaunliche eben an dieser ganzen charismatischen Erneuerung, die in allen christlichen Konfessionen heute am Werk ist, es gibt, glaube ich, keine Konfession, die da nicht erreicht ist. Die ist also wirklich als Werk Gottes zu sehen, und interessanterweise gibt es keinen Gründer. Die meisten geistlichen Bewegungen, die wir heute kennen, da wissen wir ganz genau, das ist der gewesen in Italien, das war der oder diese Frau in Italien, das war dieser Mann in Spanien und so weiter. Man kennt die Gründer, von denen diese Bewegungen ausgegangen sind, alle, kennt ihren Lebenslauf, weiß alles, ja, zum Beispiel Opus Dei und so weiter. Da kennt man überall die Leute, von denen das ausgegangen ist. Aber bei der charismatischen Erneuerung ist es anders. Die hat gleichzeitig an verschiedenen Stellen hat sie angefangen. Und beispielsweise, wie das in Kalifornien losging, hörten Leute, die vor dem Ersten Weltkrieg aus Armenien waren, dass es solche Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gab und sagten, ach, das kennen wir doch schon lange in der orthodoxen Kirche, wir haben doch diese Erfahrung. Und sie entdeckten auf einmal, dass sie dieselben Geistesgaben jetzt wieder aufgebrochen, die sie in der orthodoxen Kirche immer kannten. Auch wie dann die charismatische Erneuerung Nachrichten auf den Berg Athos kamen, jenem Mönchsberg in Griechenland, sagten die Mönche, was, das soll was Neues sein? Das hat es auf dem Berg Athos immer gegeben, Sprachengabe, Geistesgaben hat es hier immer gegeben, das ist sozusagen selbstverständlich. Und ähnlich ist es übrigens auch dem Papst Johannes dem 23. gegangen. Auch er hatte in seiner Tätigkeit in der Tschechei ein Dorf kennengelernt, in dem diese Geistesgaben immer geblüht haben. Und er hat auch darüber berichtet, diese Geistesgaben sind bei einem schlimmen Unheil im 11. Jahrhundert. In diesem kleinen Dorf haben sie begonnen, da gab es eine große Hungersnot und auf einmal diese Neuausgießung des Geistes und diese Hilfe von oben. Und diese Tradition hat sich über Jahrhunderte dort gehalten. Und Johannes der 23. kannte das. Und Johannes der 23. hat auch jene Schwester Elena, die damals an Leo den 13. herangegangen ist und ihn gebeten hat, um den Heiligen Geist in der Kirche beten zu lassen. Johannes der 23. hat diese Nonne heilig gesprochen. Also hier sind eindeutige Verbindungen da, wo man das Wirken Gottes sieht. Und interessanterweise trifft das ja in gewissem Sinne auch noch auf mich zu. Obwohl ich da sagen muss, wie der heilige Paulus, der ja sich selber als eine Missgeburt bezeichnet, der also sehr spät und sehr mangelhaft, wie er meinte, erst damals in seine Tätigkeit als Missionar hineingeholt worden ist. Wie gesagt, mir ist auch so etwas passiert, dass ich eigentlich nichts ahnend 1972 in eine Gruppe, in eine Gemeinschaft kam, wo wir eigentlich die neuen psychologischen Methoden ausprobieren wollten, das näher kennenzulernen und uns einzuüben, Sozialtraining, Kommunikation untereinander und wo wenigstens für mich selber sich da ein völlig neuer Bereich geöffnet hat, dass ich erleben durfte, ansatzweise Geistesgaben, obwohl ich eigentlich die Theorie dazu noch gar nicht kannte. Aber wir erlebten damals in dieser Gemeinschaft, etwa zu 20 waren wir, erlebten wir sowas wie Singen im Heiligen Geist, von dem Paulus ja auch schreibt, oder prophetische Worte oder Erkenntnis, dass plötzlich einer für den anderen Erkenntnisse hatte, wo Gott etwas aufgedeckt hat, was vorher eben unbekannt war. Und am Ende dieser 10 Tage, hinterher ist mir eben bewusst worden, dass es 10 Tage waren, genau wie die 10 Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, und auch, dass diese 10 Tage über Pfingsten hinweg gingen. Wir haben am Freitag vor Pfingsten begonnen und am Sonntag nach Pfingsten mit diesem Kurs aufgehört. Und dann der darauffolgenden Nacht vom Montag auf Dienstag ist mit mir dann etwas passiert, was ich eigentlich in Worte gar nicht beschreiben kann, nämlich, dass ein Einbruch des Heiligen Geistes in mein Leben erfolgt ist, dass mir buchstäblich Hören und Sehen vergangen ist. Plötzlich sah ich zunächst den nächtlichen Sternenhimmel vor mir, ganz groß hineingeschrieben in Schreibschrift, weißer Schreibschrift, Jesus, so wie zum Beispiel nachts angestrahlte Wolken am Himmel vom Mond angestrahlt sichtbar werden. Und dann im anderen Bild sah ich einen Ausschnitt der Erdoberfläche, ich sah so die Wölbung der Erdoberfläche und einen Sturmwind darüber hinweggehen und mir wurde mitgeteilt, es kommt eine große Erneuerung im Heiligen Geist. Und zugleich kam eine ganz starke Beauftragung an mich. Das ist jetzt in Zukunft deine Aufgabe. Ich war ja damals im Ordinariat in München tätig als Leiter der Erwachsenenbildung. Kardinal Döpfner war damals mein zuständiger Erzbischof. Und wie gesagt, diesen Auftrag bekam ich plötzlich und Auch das Wort, es lief damals noch unter Pfingstbewegung. Das Wort charismatische Erneuerung kam erst kurz danach auf, etwa 73 oder Ende 72. Aber ich lernte es noch unter so kennen, dass man mir sagte, diese Erneuerung, die jetzt von Gott herkommt, heißt Pfingstbewegung. Und dieses Wort konnte ich in das Wachbewusstsein hineinretten. Und zugleich, wie ich dann versuchte, zu mir zu kommen, nach dieser nächtlichen Vision oder Traum oder wie immer man das bezeichnen will, ja, ich musste auch immer an die Korintherstelle im 12. Kapitel, im 2. Korintherbrief denken, wo Paulus sagt, ich kenne einen Menschen, der hat etwas erlebt, ich weiß nicht, im Leibe oder außer dem Leibe, und er wurde in den dritten Himmel entrückt und vernahm dort Worte, die man nicht wiedergeben kann. Ich habe immer den Eindruck, wie wenn mein Erlebnis auch so ein bisschen in diese Richtung ginge. Ich weiß nicht, ob im Leibe oder außer dem Leibe. Aber wie ich dann wieder zu mir kam, war ich von einem so unendlichen Glücksgefühl erfüllt. Und ich denke mir manchmal, es war wie wenn mir der Himmel sich wirklich öffnet und ich etwas von der Herrlichkeit der zukünftigen Welt, auf die wir anzugehen, erleben durfte. Und ich wusste auch, nachdem das passiert war, sofort, nach diesem Glück sehnen sich alle Menschen und alle versuchen, dieses Glück zu finden. Und im Grunde genommen kann es keiner finden, außer eben von Gott her. Aber wie gesagt, die meisten Menschen versuchen es ja hier auf der Erde zu erleben und beispielsweise über Rauschgift oder sonstige ekstatische Erlebnisse etwas an diese Erfahrung heranzukommen. Das war also die Erfahrung 1972 bei mir. Und zusammen mit diesem Bild, was ich damals bekam, und auch mit diesem Auftrag, dass es hieß, das ist jetzt deine Aufgabe, dafür hast du da zu sein, das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft der Kirche. Wie gesagt, damit zugleich bekam ich drei Dinge gezeigt. Es hieß, diese Erneuerung kommt, damit die Kirchen sich erneuern, im Heiligen Geist erneuern. Zweitens, diese Erneuerung kommt, damit die erneuerten Kirchen zur Einheit zusammenfinden. Und es war mir eigentlich früher schon bei meiner Doktorarbeit klar geworden, die Einheit in der Kirche kann nur vom Heiligen Geist kommen. Die kann nicht kommen, dass man verhandelt und dass man Kompromisse schließt. Wir streichen von unserem Glauben was weg und ihr streicht was weg und dann werden wir uns irgendwo einig werden. Das war mir immer klar gewesen. Ich hatte damals bei meiner Doktorarbeit die erste Zeitschrift über Ökumene mitgesehen, die ersten Ausgaben. Sie hieß Ut omnes unum sind, damit alle eins werden. Und in dieser Zeitschrift stand immer wieder drinnen, wir können die Kirche nicht wieder vereinigen, das kann nur der Heilige Geist. Und nach dieser Erfahrung war mir ganz bewusst, natürlich, das kann auch wirklich nur der Heilige Geist. Und solange wir in den Kirchen den Heiligen Geist so wenig kennen und uns so wenig um ihn bemühen, wie das heute zum Teil in beiden Kreisen aller Kirchen der Fall ist, solange kann es auch keine Einheit geben. Aber im Heiligen Geist, wenn wir gemeinsam auf ihn hören, dann wird er uns zur vollen Wahrheit führen. Das hat der Herr auch ausdrücklich im Johannesevangelium gesagt. Der Geist wird euch in die volle Wahrheit einführen. Er wird nicht von sich aus reden, sondern was er von mir hört. Von mir, von meinem Teil wird er nehmen und wird es euch geben. Und wie gesagt, das war der zweite Punkt, der mir gezeigt wurde. Und der dritte hieß, diese erneuerten Kirchen und wieder zur Einheit findenden Kirchen haben die Aufgabe, die ganze Menschheit zum Glauben zu führen, denn wenn die Menschheit nicht zum Glauben hinführt, das heißt sich neu von Gott leiten lässt und nicht eigenwillige Wege geht, wenn sie also diese Erneuerung nicht schafft, dann wird die Menschheit zugrunde gehen. Das waren die drei Dinge, die mir damals sehr deutlich gezeigt worden sind. Und es war auch interessant, wie die Sache dann weiterging. Zunächst hatte ich ja nur diesen Namen. Ich weiß noch, dass ich zu meiner Frau nach Hause kam und sagte, du, ich habe eine ganz neue Aufgabe bekommen. Und sie fragte mich, ja, was ist denn das für eine Aufgabe? Und ich sagte, du, ich weiß das selber noch nicht. Ich weiß nur, das heißt Pfingstbewegung. Mehr weiß ich noch nicht. Und 4 Wochen später hat mich also ein guter Freund angerufen, gesagt, ich soll zu ihm kommen. Ich sagte, du, ich habe jetzt keine Zeit, ich komme ein paar Tage später. Und er bestand aber darauf, nein, du musst heute kommen. Und er erzählte mir sehr viel, seine geistlichen Erfahrungen, die er mir nie erzählt hat, hat er mir in diesem Abend erzählt. Und ich sagte am Schluss, du, das war wunderbar, was du mir gesagt hast, aber warum musste ich denn heute kommen, das hättest du mir doch morgen oder übermorgen auch sagen können. Und dann sagte er, nein, das hätte ich eben nicht können, ich muss nämlich morgen sofort zum Bischof nach Regensburg, da ist jemand von der Pfingstbewegung und den soll ich sprechen. Und da sage ich, du, Pfingstbewegung, das ist etwas ganz Neues für mich. Kannst du mir bitte sagen, was das ist? Das ist sehr wichtig für mich, ich muss das wissen. Da sagt er, das tut mir leid, ich erfahre es selber erst morgen. Aber ich habe eine Adresse da, die kann ich dir geben, da kannst du anrufen, der kann dir vielleicht was sagen. Und da habe ich angerufen, das war ein Priester, ein deutscher Priester, der in Australien eine Gemeinde leitete. Und der dort die Erneuerung kennengelernt hatte und dem Regensburger Bischof darüber berichten sollte. Und der gab mir dann auch die ersten Adressen, wo ich erfahren habe, was es sich da handelt. Und vor allem die ersten Adressen von Leuten, die diese Erneuerung schon kannten. Und ausgerüstet mit diesen wenigen Hinweisen, versuchte ich jetzt, wie kann ich diese Aufgabe, die mir der Herr gestellt hat, wie kann ich sie erfüllen? Und es ging dann so weiter. Das eine der Anschriften war eine Schwester, die zum Studienaufenthalt in Deutschland war und die in München wohnte. Die hat mich aufgesucht und sie hat mich damals gleich 3 Dinge gefragt. Sie fragte, ich sagte zu ihr, Schwester, mit mir ist etwas passiert, ich habe gar keine Worte dafür. Es ist so unheimlich neu für mich, was da jetzt geschehen ist, so wie ein Einbruch des Heiligen Geistes. Und dann sagte sie zu mir, ja, hat sich ihr Gebetsleben verändert? Sage ich, ja, das ist komisch. Ich muss jetzt immer Gott loben und preisen. So etwas habe ich noch nie gekannt. Sagt sie, hat sich ihre Einstellung zur Bibel geändert? Sage ich, sieh, das ist komisch. Ich verstehe jetzt so viel, was ich bisher nicht verstanden habe. Und ich möchte am liebsten den ganzen Tag in der Bibel lesen, weil es mir so viel Neues sich erschließt. Und weil ich so Freude dabei habe. Sagt sie, gut. Hat sich die Gegenseite zu Wort gemeldet? Sage ich, habe ein bisschen gestutzt, habe gesagt, das ist schon komisch, dass Sie das fragen. Wenn ich genau hinschaue, muss ich sagen, ja. Ich hatte nach dieser Erfahrung damals in dieser Nacht das Gefühl, jetzt kommen Versuchungen zu mir, ähnlich wie sie Jesus nach der Taufe im Jordan erlebt hat. Und ich habe angefangen zu zählen, oh, erste Versuchung, zweite Versuchung, dritte Versuchung, ne? Dritte Versuchung, jetzt wird wohl Schluss sein. Und wie ich bei der dritten Versuchung war, da sagt die Schwester eben zu mir, hat die Gegenseite sich zu Wort gemeldet? Und ich sagte, ja, ich habe den Eindruck. Dann sagte sie mir, wenn alles 3 passiert ist, dann ist das jene Erscheinung, die heute in der Welt weit verbreitet ist, in USA, in Korea und vielen Ländern, die sie kannte. Wir nennen das die Taufe im Heiligen Geist. Und da habe ich dieses Wort zum ersten Mal gehört. Und wir haben dann auch angefangen, in München einen Gebetskreis zu gründen. Zunächst habe ich also mit der Schwester ausgemacht, habe gesagt, gut, sie sagte mir, sie hat immer gebetet, dass in München etwas anginge. Sagte ich, gut, ich komme, wir fangen zu zweit an zu beten. Und ich werde diesen ersten Abend nie vergessen, wo ich da bei ihr war. Während wir uns gerade hinsetzten, läutete es an der Türe. Es war eine Bekannte von ihr draußen und die fragte sie, ach, was machst du denn heute? Ja, sagte die Schwester, wir wollen uns ein bisschen zusammensetzen, miteinander beten. Da sagte die sofort, ach, da bleibe ich gleich da, da bete ich mit. Und dann hat es nochmal geläutet, kam wieder eine Bekannte und sagte auch, beten? Oh ja, da mache ich gleich mit. Und da waren wir an diesem ersten Abend schon zu viert, völlig unplanmäßig und haben mit dem Gebet begonnen. Und diese Gebetsgruppe ist dann sehr schnell gewachsen, 20, 30, manchmal waren mehr 40 und mehr Leute. Und dann habe ich auch einen Jesuiten kennengelernt aus Innsbruck, der kam, dann hat mit uns sein erstes Seminar gehalten und versucht uns eben in diese ganze neue Welt einzuführen. Ja, ich sagte vorhin schon, dass Jesus den Jünger den Heiligen Geist gegeben hat. und dass sie im Heiligen Geist ausziehen sollen, die Menschen zu bekehren. Aber man muss dazu natürlich sagen, Jesus selber war ja der Träger des Heiligen Geistes. Ich stelle mir auch immer vor, dass diese Taufe im Jordan, die wir ja jedes Jahr im Fest der Taufe Jesu neu begehen, dass diese Taufe im Heiligen Geist wirklich auch für Jesus eine Neuausrüstung mit dieser Kraft von oben war. Denn erst nach diesem Ereignis ist er losgezogen, ja, dann kam erst noch die Versuchung, aber dann ist er hinausgezogen und hat mit der Verkündigung angefangen. Und interessant ist ja zu sehen, die Verkündigungsform, wie Jesus die Menschen zum Glauben geführt hat. Er hat machtvoll gesprochen. Er sprach nicht, so heißt es, wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht hat er gesprochen. Und die Leute haben sich gewundert, kamen aus dem Staunen nicht raus, weil sie sagen, er predigt nicht nur mit Vollmacht, sondern diese Vollmacht zeigt sich auch in den Wundern, in den Heilungen, in den Satansaustreibungen, wie Menschen befreit worden sind, in den Wundern, Brotvermehrung und so weiter. Sie kamen ja aus dem Staunen nicht heraus, wo die Menschen das sahen. Und genau auf diese Weise, in dieser Weise hat Jesus evangelisiert, hat die Menschen zum Glauben geführt und die ersten, wenn man so sagen will, Christen um sich herum gesammelt, seine Jünger und so weiter. Nur, wo so starke Widerstände sind, wie damals auch in Israel, da kann nur diese Verbindung von vollmächtiger Verkündigung und von Wundern, nur sie kann Erfolg in der Neuevangelisierung bringen, Menschen zum Glauben führen. Und das gilt für damals und das gilt auch für heute. Und im Grunde genommen kann man sagen, in Jesus sind alle Gaben des Heiligen Geistes ganz deutlich sichtbar geworden. Jene Gaben, von denen ja Paulus im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel schreibt. Gabe der Heilung zum Beispiel, diese unzähligen Heilungen, die durch Jesus geschehen sind. Da heißt es in der Heiligen Schrift, von ihm ging eine Kraft aus und heilte alle. Menschen, die ihn berührt haben, die gar nicht ihn angesprochen haben, nur berührt, diese Frau, diese blutflüssige Frau, wenn ich ihn berühre, dann werde ich geheilt. Und siehe da, sie wird geheilt. Und Jesus weiß das auch. Die Wunder, die geschehen sind. Wunder der Brotvermehrung. Gerade bei der Brotvermehrung heißt es ja, dass 5000 Männer da waren und außerdem noch die Frauen und die Kinder, also eine Menschenmenge von wahrscheinlich über 10.000 Leute, die da gesättigt worden ist. Diese und ähnliche Wunder, das Gehen übers Wasser, die Stillung des Sturmes und so weiter, jene Gabe des Wunderwirkens, von der ja Paulus dann als auch eine Gabe des Heiligen Geistes schreibt. Dann die Gabe der Weisheit. Mit welcher Weisheit antwortet Jesu den Schriftgelehrten, den Pharisäern, die ihm Fallen stellen? Immer wieder, wenn man genau hinschaut, das waren ja immer wieder Versuche, Jesus in eine Falle zu locken. Denken wir zum Beispiel auch an diese Geschichte mit der ehebrüchigen Frau, ne? Wo sie sie anbringen und sagen, Meister, Mose hat angeordnet, solche Frauen sollen gesteinigt werden. Was sagst du? In der Erwartung, jetzt wird Jesus in eine schwierige Lage kommen. Sagt er nämlich, die Frau soll gesteinigt werden, dann sagen sie, und du willst, also du predigst Liebe und dann lässt du die arme Frau steinigen. Sagt Jesus, nein, die Frau darf nicht gesteinigt werden. Dann sagen wir, du hältst dich nicht an Moses, du bist gegen Moses, du bist ein Verräter Gottes. Also diese Weisheit, mit der Jesus dann vorgeht, er malt in den Sand, bleibt still und dann sagt er nach einer Weile, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und jetzt kommen die Leute zur Besinnung und dann geht einer nach dem anderen weg. Ein ganz typisches Wort der Weisheit. Gott, der Vater, gibt ihm ein, wie er an dieser Stelle richtig handeln soll. Gabe der Erkenntnis, dass Gott Dinge aufdeckt, die verborgen sind. Wir sehen das zum Beispiel, wo die Menschen sich aufregen, dass er zu diesem einen Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und wo sie ihm nicht aussprechen, sondern nur denken, wie kann der Sünden vergeben, Sünden kann doch nur Gott vergeben. Und dann heißt es, Jesus aber wusste, was sie dachten. Und er antwortet auf die Gedanken, die sie haben. Und dann kommt ja dieses Wort, was ist leichter zu diesem Kranken zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder ihm zu sagen, stehe auf und wandle. Damit ihr aber seht, dass der Menschensohn die Macht hat, Sünden auf Erden zu vergeben, sage ich jetzt zu ihm, stehe auf und wandle. Und dann steht der Gelähmte auf und ist gesund. Hier also die Gabe der Erkenntnis, dann die Gabe der Unterscheidung der Geister. Dass Jesus ganz deutlich merkt, wenn aus Leuten der Böse oder durch Leute der Böse spricht. Für mich ist da besonders bezeichnend diese Stelle, wo Petrus zunächst die Erkenntnis hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wo er sagt, du bist Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt dann zu ihm, das hast du nicht aus dir selber, das haben nicht Fleisch und Blut dir gesagt. Das hat dir mein Vater im Himmel eingegeben. Und später, wie dann Paulus zu ihm sagt, Petrus zu ihm sagt, Meister, du, das darf dir nicht geschehen, dass du gekreuzigt wirst, dass du gequält wirst, dass er also hier dass er Petrus Jesus Vorbehalte macht, dann sagt Jesus, weiche von mir, Satan. Ne, er kennt, jetzt spricht nicht mehr der Petrus, jetzt spricht Satan aus ihm und will Jesus von dem wegführen, was der Vater ihm, für ihn vorgesehen hat. Gabe der Prophetie bei Jesus auch sehr stark, dass er Zukünftiges sieht. Wir heute erleben ja die Prophetie mehr, dass Gott spricht, durch einen Menschen spricht. Aber es kommt auch dieses manchmal vor, dieses Zukünftige. Zum Beispiel bei Jesus, dass er die Zerstörung des Tempels voraussieht. Dass er voraussieht, dass Jerusalem von den Feinden eingekreist wird, dass sie einen Wall aufwerfen, dass sie diese Stadt erstürmen werden. Etwas, was ja 30 Jahre später oder 40 Jahre später geschehen ist. Interessanterweise sagen ja heute manche unserer Exegeten, ja, keineswegs hat Jesus das vorausgesehen. Die Evangelisten haben das geschrieben, nachdem Jerusalem zerstört worden war. Und dann haben sie diese Worte Jesus in den Mund gelegt, um zu beweisen, dass er die Zukunft gesehen hat. Absolut für mein Empfinden eine völlige Fehlinterpretation. Und außerdem stimmt es auch gar nicht, dass die Evangelien alle erst nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben worden seien. Es gibt ganz starke Hinweise, dass etwa das Markus-Evangelium schon ums Jahr 50 herum vorhanden gewesen ist. Wie gesagt, all diese Gaben sind in Jesus und sie tauchen auch heute wieder auf. Heute in der charismatischen Erneuerung kennen wir diese Gaben wieder und beispielsweise die Gabe der Erkenntnis ist sehr oft in der Seelsorge hilfreich, dass man entdeckt, warum ein Mensch Schwierigkeiten hat, wo denn da eigentlich die Gründe dafür liegen. Etwa in der Vergangenheit oder vielleicht, dass ein Fluch auf jemand liegt. Oder ich kenne einen Fall, da wurde ein kleines Kind von Verwandten heimlicherweise, ohne dass die Eltern das wussten, dem Bösen geweiht. Und diese Frau, wie sie dann heranwuchs, hatte so unendlich viele Schwierigkeiten, bis das aufgedeckt wurde durch die Gabe der Erkenntnis, wo eigentlich ihre Schwierigkeiten liegen. Oder ein anderer Fall von einer Ordensfrau, die auch große psychische Schwierigkeiten hatte, bis aufgedeckt wurde, dass sie eben ein ganz schlimmes Erlebnis mit ihrer Mutter hatte, wo die Mutter ihre Lieblingskatze getötet hat und wo das die Gabe der Erkenntnis aufgedeckt hat, worauf dann die betreffende Frau auf Gebet hin dann auch seelisch gesunden konnte. Bei der Prophetie, wie gesagt, die gibt es heute auch vermehrt und die hat ja auch Paulus besonders hoch geschätzt. Er sagt ja, ich wünschte, ihr alle könntet prophetisch reden. Prophetisch reden ist vor allem zu verstehen, dass der Herr Worte eingibt, Worte, die jetzt zum Beispiel in einem Gebetskreis oder in einer Gemeinde ausgesprochen werden sollen, dass Gott mahnt, dass er manchmal auch tadelt, dass er manchmal neue Wege zeigt, die die Menschen gehen sollen. Das kann sehr verschieden sein, manchmal auch eine persönliche Prophetie, wie ich es in meinem Leben ja auch wiederholt erlebt hatte. Etwa, dass mir gesagt wurde, dass ich noch Priester werden soll und ähnliche Dinge. Solche Worte gibt der Herr ein und will er auch eingeben. Sie sind dazu da, um Menschen im Glauben zu erbauen und auf den richtigen Weg zu bringen. Ich erinnere mich gerade an einen Bericht aus Amerika, den ich gelesen habe. Da hat damals ein junger Mann, der nicht getauft war, nicht gläubig war, war von seinem Freund mit in einen katholischen Gottesdienst genommen worden. Der sagte einfach, ach, komm mal mit und schau dir das mal an, das ist ja ganz interessant bei uns in der Kirche und so. Und er hat nichts Besseres zu tun gewusst und ist mitgegangen. Und er sagte, ich habe den Bericht von dem Mann, dem das betroffen hat, selber gelesen. Der Mann sagte, plötzlich schien der Gottesdienst zu Ende zu sein, die Leute sind aufgestanden und ich bin auch aufgestanden und bin langsam aus der Bank rausgekommen. Und dann habe ich mich gewundert und habe gedacht, ja, warum stehen die Leute nach vorne? Nach hinten ist doch der Ausgang, warum gehen die nach vorne? Er wusste das ja nicht. Und dann plötzlich sagt er, stehe ich vor dem Priester und dann gibt mir der Priester die Hostie. Er war nicht getauft, er war nicht gläubig. Er sagt, ich weiß im Moment erst gar nicht, was ich da tun soll. Und dann habe ich sie zu mir genommen und dann sagte er, und in dem Moment, wo ich die Hostie zu mir nahm, fing ich an zu glauben, fing ich an, gläubig zu werden. Und er hat sich dann daraufhin taufen lassen, ist in eine Gemeinde eingegliedert worden, hat einen Gebetskreis besucht und er war verlobt, wollte Ingenieur werden, hat Ingenieurwesen studiert. Und er sagte, eines Tages kommen unabhängig voneinander drei Leute auf ihn zu. Du, der Herr hat mir etwas gezeigt, er möchte, dass du noch Priester wirst. Und nachdem drei nacheinander da mit dieser Botschaft zu ihm kamen, sagt er, dann fing ich an, den Herrn zu fragen, kann das sein, Herr, dass du mich noch als Priester haben willst? Und in seiner Sorge, wie soll ich das jetzt entscheiden, hat er die Bibel aufgeschlagen, so wie wir das in der charismatischen Erneuerung öfters tun, dass wir den Herrn bitten, Herr, zeig mir eine Stelle, die mir Wegweisung gibt. Und er schlägt die Stelle auf in dem Psalm, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung. Und das ist der 118. Psalm, wenn ich mich recht erinnere. Der 110. Psalm ist es. Er ist ganz erstaunt und erschrickt über dieses Wort und schlägt die Bibel nochmal auf, schaut aber, dass er nicht mehr zu dem Psalmen kommt, sondern kommt ziemlich weit hinter und siehe da, er kommt in den Hebräerbrief und dort ist wieder dieser Psalm zitiert, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Nachdem er zweimal diese Stelle bekommen hat, hat er gesagt, da fing ich an, ernsthaft in mich zu gehen. Und schließlich ist er tatsächlich Priester geworden und schrieb diesen Bericht, als er schon 5 Jahre Priester war und geschildert hat, wie gut ihm das priesterliche Leben tut und wie volle Erfüllung er darin gefunden hat. Wie gesagt, so kann Gott immer wieder durch prophetische Worte, aber auch durch solche Zeichen wie das Finden von Worten in der Bibel auf Menschen wirken. Paulus spricht dann bei den Geistesgaben auch von der Gabe des Glaubens, dass jemand ganz genau weiß, jetzt will Gott etwas Bestimmtes tun. Und er kann unter Umständen sogar, zum Beispiel wenn es sich um eine Heilung handelt, diese Heilung nicht nur gebetsweise erbitten von Gott, sondern in jener Befehlsform, wie Jesus auch das manchmal tat, ich will, sei rein oder stehe auf und wandle. Solche Erfahrungen hat zum Beispiel der Pater Pio auch gemacht, dass er im Glauben ganz deutlich wusste, jetzt hat er diesen Auftrag, so zu handeln und das zu tun. Und schließlich eine Gabe, die vielen heute natürlich fremdartig vorkommt, die aber eine wichtige Bedeutung auch im Heiligen Geist hat, die Sprachengabe oder wie es manchmal in der Bibel auch heißt, das Reden in neuen Zungen. Eine Gabe, die inzwischen weltweit in vielen Kreisen verbreitet ist, sicherlich auch in Tausende in Deutschland. Und als zum Beispiel Professor Rahner in Innsbruck damals noch zu seinen Lebzeiten hörte, dass es diese Gabe wieder gäbe, meinte er, das ist ein totaler Unsinn, sowas gibt's doch überhaupt nicht. Er war ja ein starker Verstandesmensch. Und dann erfährt er zu seiner Überraschung, dass unter seinen Assistenten selbst solche Leute sind, die diese Gabe inzwischen schon hatten. Und er war dann anständig genug und hat in einem Buch, das eine Assistentin von ihm dann veröffentlicht hat, über ihre Erfahrung mit dem Heiligen Geist, hat Professor Rahner sogar selber ein Nachwort geschrieben, wo er zugegeben hat, dass er jetzt weiß, dass es diese Gabe gibt, obwohl er früher gezweifelt hat. Aber wir wissen aus der heiligen Geschichte, dass es viele, viele Heilige gegeben hat, die diese Sprachengabe hatten. Und die Sprachengabe hat oft ist eine Art Öffnungsgabe, die als erste Gabe in Erscheinung tritt, bevor weitere Gaben sich dann einstellen. Wir haben das bei den Seminaren wiederholt erlebt. Die Sprachengabe kommt ja auch in der Apostelgeschichte an verschiedenen Stellen vor, schon mal im Pfingstbericht kommt sie vor, dann später, wie Petrus im Hause des Hauptmanns Cornelius ist, wo er predigt über Tod und Auferstehung Jesu und wo es heißt, während er sprach, fiel der Heilige Geist auf die Anwesenden, auch auf die nicht getauften Römer, auf die Heiden, und sie fangen an, in neuen Sprachen zu beten und zu weissagen, und daraufhin entschließt sich Petrus und sagt, wir können und müssen diese Leute taufen, denn sie haben den Heiligen Geist genauso empfangen wie wir am Pfingsten. Das war das Kennzeichen, dass der Heilige Geist auf sie gefallen ist. Und später im 19. Kapitel der Apostelgeschichte, vom ersten Vers an, sehen wir wieder so eine Stelle. Da kommt Paulus nach Ephesus und fragt die Leute, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und die Leute sagen, wir wissen nicht einmal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Eine Antwort, die man heute vielleicht in Deutschland auch bei manchen Leuten hören könnte, wenn jemand sie fragen würde, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Worauf sich herausstellt, die Leute waren nicht auf Jesus getauft, sondern hatten nur die Taufe des heiligen Johannes, die Taufe zur Vergebung der Sünden empfangen. Paulus tauft sie auf den Namen Jesu. Und dann heißt es, und sie fingen an, in neuen Sprachen zu beten und zu weissagen. Weissagen so viel wie prophetisch reden. Wieder dasselbe Anzeichen, der Heilige Geist fällt auf sie und sie können in neuen Sprachen reden. Und wir machen die Erfahrung, wenn wir Leute wirklich anleiten zu diesen Geistesgaben, dass ein Großteil von ihnen auf das Gebet hin und auf ihre Tauferneuerung hin diese Gabe empfangen. Wie gesagt, wir haben auch heute in der Gegenwart viele Leute, wo wir diese Gaben wirklich deutlich sehen können. Und zwar nicht nur, weil die Leute in der charismatischen Erneuerung sind, sondern durchaus auch außerhalb. Jemand, wo man sie ganz besonders deutlich sehen kann, ist Pater Pio, der ja vor einigen Monaten oder Jahr wohl heilig gesprochen worden ist. Es lohnt sich, im Leben von Pater Pio nachzulesen, diese großartigen Dinge, die Gott durch ihn geweckt hat. Und gerade heute habe ich in einem Gespräch gehört, dass jemand sagte, durch Pater Pio finden heute in Italien viele, viele Menschen wieder neu zum Glauben. Er ist eine ganz große Säule. An ihm können die Leute erkennen, dass Jesus wirklich lebt, dass er wirklich heute als der Auferstandene unter uns gegenwärtig ist und dass seine Wunder genauso geschehen, wie sie damals auch geschehen sind. Was Jesus übrigens den Jüngern und uns allen aufgetragen hat. Er hat uns nicht nur aufgetragen, sein Wort zu verkünden, das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Gott uns nahe ist, zu verkünden, sondern er hat uns auch aufgetragen, Tote zu erwecken, Kranke zu heilen, Aussätzige rein zu machen und so weiter. Wir können das in der Heiligen Schrift nachlesen und es ist so bedauerlich, dass so viele Katholiken, selbst Theologen, die Heilige Schrift nur sehr mangelhaft kennen und über diese Stellen einfach hinweglesen, so wie wenn sie Jesus nie gesagt hätte. Eine andere Gestalt, der auch bis in unsere Zeit, er ist jetzt kürzlich verstorben, in dieser Richtung gewirkt hat, war Pater Tardif. Bei ihm hat sich die Heilungsgabe und die Gabe der Erkenntnis miteinander verbunden, was übrigens häufiger in der jüngeren Geschichte schon geschehen ist. Dass er genau wusste, und ich bin dabei gewesen, ich habe es miterlebt, dass er genau wusste, jetzt wird jemand geheilt, jetzt will jemand soll jemand von Gott her geheilt werden, und er konnte das dann oft auch sagen, welche Art von Heilung jetzt passiert. Und wie ich ihn in Salzburg erlebte, hat er in einem Gebet vorher mal gesprochen, ach Herr, bitte heile doch immer erst die Tauben und dann die Gelähmten. Und wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, na, komisches Gebet, wieso sagt er das? Und dann habe ich später gehört, dass sich Folgendes in seinem Leben ereignet hat. Er war in einer Stadt, hat dort gepredigt, die Nähe Gottes verkündet, dass Gott zu jedem zu uns kommen will, dass er auch heilen will, und hat dann gesagt, und jetzt ist jemand in der Rollstuhlabteilung, jemand, der 10 Jahre schon gelähmt ist, Gott wird ihn heilen, und er spürt auch, dass er geheilt wird, und nachdem er das gesagt hatte, hat er aufgefordert, der jetzt geheilt worden ist, möchte bitte aus dem Rollstuhl aufstehen und möchte nach vorne kommen und seine Heilung bezeugen. Und es bleibt still, niemand steht auf. Er sagt es ein Es steht niemand auf. Er sagt es ein drittes Mal, immer noch, niemand steht auf. Und hinten haben schon einige Leute das Kichern angefangen, aha, jetzt hat er sich vertan, jetzt hat er was Falsches gesagt. Aber der Pater ließ sich dann nicht aus der Ruhe bringen und hat gesagt, wahrscheinlich wird sich's heute Abend noch herausstellen, wer da geheilt worden ist. Und er hat weiter verkündet, weiter gebetet, und ganz am Schluss sagt er, und jetzt sehe ich, dass der Herr einem Tauben die Ohren öffnet. Jemand, der seit Geburt an nicht gehört hat, er kann jetzt hören. Sie hören mich, bitte kommen Sie nach vorne, Sie hören jetzt meine Stimme, kommen Sie nach vorne. Und da steht ein Mann aus der Rollstuhlabteilung aus und geht nach vorne. Er ist vorher von der Lähmung geheilt worden, aber er hat es nicht gehört, weil er noch taub war. Aber nachdem ihm die Ohren aufgetan worden sind vom Herrn, konnte er seine Heilung, seine doppelte Heilung bezeugen, geheilt von der Lähmung, geheilt von der Taubheit. Und wie gesagt, in dieser Richtung, wer die Bücher über Pater Tardif liest, da sind ja eine ganze Reihe darüber erschienen, der wird noch und noch solche Fälle erleben. Aber auch aus den Vereinigten Staaten, Catherine Kuhlmann, die hat ganz unglaubliche Heilungen, die der Heilige Geist durch sie bewegt hat. Kann man alles heute nachlesen. Gott ist am Werk, bloß unsere Menschen, gerade bei uns in Deutschland, sie wissen es nicht und sie glauben es eigentlich auch nicht. Wie gesagt, wir versuchen hier in Deutschland Menschen durch Seminare zu dieser Erfahrung des Heiligen Geistes zu führen. Der entscheidende Punkt ist, dass der Betreffende seine Taufe bewusst erneuert. Und zwar bitten wir dann die Leute, nach vorne zu kommen. Wir machen mehrere Wochen eine Einführung dahin, dass sie wissen, um was es eigentlich genau geht. Und dann bei dem Entscheidenden bitten wir sie, kommt nach vorne und übergebt Gott euer Leben neu und bittet auch wirklich um ein Neuerfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Erneuert eure Firmung, dass die Fülle der Geistesgaben wirklich zu euch kommt. Und dann legen wir ihnen die Hände auf und beten um eine neue Herabkunft des Heiligen Geistes. Und wir führen sie auch ein in die Sprachengabe, um was es da geht, dass sie wissen, auch vor allem wissen, das ist kein Automatismus, dass der Mund von alleine anfängt zu sprechen, sondern der Herr gibt die Sprache, aber aussprechen muss ich sie selber. Wie gesagt, nach dieser Einführung fangen ungefähr so um die 70, manchmal auch 80% der Leute an, in neuen Sprachen zu beten, nachdem wir ihnen die Hände auflegen und für sie gebetet haben. Und viele bezeugen dann, dass dieser Moment für sie, für ihr ganzes Leben von größter Bedeutung war. Und oft erleben wir in der gleichen Stunde schon, dass Leute weitere Geistesgaben da sind, dass Bilder, der Herr ihnen Bilder schenkt, dass der Herr ihnen prophetische Aufträge schenkt und ähnliches. Wie gesagt, es ist ein Jammer im Grunde genommen für uns in Deutschland, dass diese Botschaft vom Heiligen Geist und dass die so wenig vorankommt. Denn ohne diese Gaben des Heiligen Geistes kann es in Deutschland keine Neuevangelisation geben. Wir können Menschen nur dadurch zum Glauben neu gewinnen, dass wir wirklich aus der Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Nur der trifft die Menschen ins Herz. So wie es bei Petrus war in der Predigt am Pfingsten. Da heißt es, als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und solange ein Mensch nicht im Herzen getroffen ist, bekehrt er sich nicht. Und natürlich, wenn man dann auch sieht, dass der Herr nicht nur zu einem spricht, sondern dass er auch Taten vollbringt, dann kann die neue Evangelisation beginnen. Aber ohne den Heiligen Geist beginnen sie nicht. Und wenn wir in Deutschland, der Papst tut uns ja immer wieder auffordern, Leute, wir brauchen in Europa eine neue Evangelisation. Bei uns in Deutschland tut sich auf dem Gebiet sehr, sehr wenig ganz wenig Leute, die diesen Appell aufgreifen. Und das liegt daran, dass wir uns gegen den Heiligen Geist wehren. Und wehren tun wir uns vor allem, indem wir in einer sündigen Welt leben. Und dass bei uns, auch in der katholischen Kirche, das Thema Sünde fast nicht mehr behandelt wird. Es wird nicht mehr gebeichtet. Man lebt so dahin, wie die übrige heidnische Umwelt auch. Und da kann der Heilige Geist nicht wirken. Wie gesagt, wir sehen auch immer wieder, dass es viele Hindernisse für den Heiligen Geist gibt. Wir versuchen ja vor dieser Lebensübergabe die Leute auch zur Beichte zu führen und dass sie wirklich diese Hindernisse für den Heiligen Geist in ihrem Leben erkennen. Ganz wichtig sind zwei. Das eine ist der Okkultismus, Esoterik, wenn man sich in dieser Weise mit diesen Mächten eingelassen hat. Und das andere, das Nichtvergeben. Wenn ich irgendeinem Menschen nicht vergebe und Böses gegen ihn im Herzen behalte, da kann mich der Heilige Geist nicht erreichen. Wie gesagt, der Geist möchte bei uns wirken und vor allem etwas ist in unserer Welt heute unbekannt geworden, gerade bei uns in Deutschland. Der Heilige Geist ist der Geist, der uns zur Heiligkeit führen will, der uns Jesus ähnlich machen will. Und solange wir das nicht begreifen und solange wir das nicht tun, kann der Heilige Geist nicht in uns wirken.